Das ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ihr seid ein bisschen weit weg, aber ich rede ganz laut. Genau. Wenn jemand nicht versteht, kann man ja ein bisschen näher kommen. Das geht auch. Hier vorne sind ein paar Plätze frei geworden. Genau. Für alle, die mich nicht kennen, ich habe mitgekriegt, dass auch einige Gäste hier sind heute. Ich bin auch Gast. Ja, ich bin auch jetzt üblicherweise nicht in der Gemeinde. Danke, jetzt habe ich sogar zwei Gläser Wasser zu trinken. Super, ich hatte es schon eins. Genau. Und bin an diesem Wochenende speziell hier, um mitzuhelfen, dass sich die Gemeinde hier und auch in Dittmoning darauf einstellen kann, auf die Ausstellung Weltreligionen, die wir zeigen wollen im Mai, Ende Mai, Mitte Mai, genau, richtig. Und deswegen haben wir so ein Vorbereitungswochenende oder Samstag, Sonntag geplant, wo wir uns ein bisschen mit den Themen von der Ausstellung beschäftigen. Deswegen auch hier vorne das Bild schon mal von der Ausstellung, um was es dabei geht. Um den Animismus haben wir gestern uns damit beschäftigt, um den Hinduismus, Buddhismus, dann Judentum, Islam und auch Christentum. Wir haben einfach einen Blick reingeworfen, was wollen eigentlich diese Religionen, worum geht es da? Und wir haben gesagt, wir wollen dann heute im Gottesdienst das Thema nochmal aufgreifen und ein Stückchen weiterführen. Und ich würde das gerne machen, einfach auch von einem Bibeltext her, dass ich von einem Bibeltext aufzeige, wie man auch umgehen kann mit den verschiedenen Religionen, was Menschen glauben und wie wir das deutlich machen können, dass wir angesichts von den ganzen Religionen, die es weltweit gibt, an Jesus glauben und glauben, dass das eine schlüssige Sache ist, dass es nicht irgendwie komisch daherkommt, sondern dass es nachvollziehbar ist, dass wir angesichts von den ganzen verschiedenen Religionen an Jesus glauben und weil wir einfach auch sehen, Gott hat sich selbst zu erkennen gegeben in Jesus, er hat sich geoffenbart, man muss nicht im Ungewissen bleiben, wenn es um Religion geht, sondern man kann wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt, genauso auch wie der Nebukadnezar das dann verstanden hat und erkannt hat, dass er gesagt hat, es gibt keinen Gott, der so retten kann, wie der Gott von diesen jungen Männern, die da standgehalten haben, auch im Feuerofen. Genau. Ich selber komme aus Wiedenest. Wiedenest liegt in der Nähe von Köln, ziemlich weit weg, genau, und bin von da aus unterwegs für den Gemeindekreis von den Brüdergemeinden, besonders im Bund evangelisch-freie Gemeinden, aber auch darüber hinaus. Und wir arbeiten seit Längerem eben auch mit Ausstellungen, weil wir gemerkt haben, das ist ein richtig guter Weg, um die Botschaft auch weiterzugeben von Jesus. Ich habe früher ganz viele Evangelisationen gehalten, evangelistische Vorträge gehalten, wo wir immer wieder auch das Problem hatten, dass die Leute nicht so leicht haben einladen lassen zu einem Vortrag, obwohl ich gepredigt habe. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber die kannten mich ja alle nicht. Das war, und bevor man irgendwo hingeht und seinen Vortrag anhört, dann überlegt man ganz genau, ist das etwas, was mich interessiert? Und wenn man dann nicht weiß, was kommt da auf einen zu und was machen die mit mir, kommt dann Seelenmassage oder sonst etwas, eher ein bisschen Abstand. Und dann haben wir gemerkt, dass das bei den Ausstellungen nicht so ist, dass Menschen viel leichter in Ausstellungen reinkommen, dann schauen sie mal rein, gucken sich das mal an und wenn es ihnen nicht gefällt, dann gehen sie wieder, genau, oder wenn es ihnen gefällt, dann bleiben sie und wir kommen ins Gespräch. Man kann in so einer Führung dann den Menschen etwas erzählen von den Ausstellungen und für mich ist das ein sehr schöner Weg, was ich eigentlich viel lieber mache, als zu predigen, wo ich den Eindruck habe, den Menschen zu zeigen, was man sagen will. Auch anhand von Exponaten den Menschen das zu zeigen, Zusammenhänge deutlich zu machen und sie mit hineinzunehmen und dann auch Zeugnis zu geben, warum ich an Jesus glaube und wie ich das sehe. Und wir haben zuerst eine Bibelausstellung entwickelt und die Bibelausstellung war auch schon mal hier in Krassau und ist auch gut angenommen worden, wie ich das sehe. Und deswegen jetzt noch ein weiterer Schritt, jetzt mal mit der Ausstellung Weltreligion das zu machen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie das angenommen wird hier im Chiemgau. Und wir beten einfach dafür, dass das angenommen wird und dass Menschen sich öffnen. Und ich glaube, dass das Thema Religion schon ein Thema ist, was viele Leute interessiert und wo sie Fragen haben dazu. Von daher kann das sehr, sehr gut gehen. Wer mehr über unsere Arbeit wissen will, ich habe hinten ein paar Prospekte hingelegt davon, wo unsere Arbeit vorgestellt wird. Und zwar ist das in diesem Fall ein Kalender. Wir haben einen Kalender gemacht, wo in dem Kalender einfach so die Arbeitsbereiche dargestellt sind, wer das ist und was wir machen. Und dann den Kalender so, dass man, dass da unsere Termine klein eingetragen sind und jeder sich den Kalender für sich nehmen kann und seine Termine dick eintragen kann in den Kalender. Genau. Und so hat man vielleicht immer auch eine Erinnerung, was läuft gerade überörtlich, auch in einem Gemeindekreis, dass man auch mit dafür beten kann oder auch Veranstaltungen besuchen kann. Das wäre sehr schön. Und wenn ihr noch keinen Kalender habt oder sagt, der gefällt mir ganz gut, nehmt euch hinten einen mit, dann kann man den zu Hause aufhängen. Nur etwas ist ein bisschen blöd geworden bei dem Kalender. Ne? Wenn nämlich der Kalender so an eurer Wand hängt, ne? Dann sind wir als Mitarbeiter mit dem Rücken zur Wand. Dann sind ganz hinten drauf sind die ganzen Mitarbeiter, die dazugehören, und die hängen dann immer an der Wand. Das ist natürlich ein bisschen schade und sogar auch noch auf dem Kopf. Eigentlich müsste das so sein, aber auf dem Weg könnte man ein bisschen auch die Leute kennenlernen, die da mit mir unterwegs sind, auch für das Evangelium und verschiedene Arbeitsbereiche machen. Liegt hinten aus, könnt ihr euch gerne bedienen, wenn ihr wollt. Jetzt geht es um einen Bibeltext zu dem Thema Evangelisieren mit der Ausstellung Weltreligion. Und ich würde gerne mit euch einen Bibeltext angucken. Ich habe ihn mitgebracht. Wenn ihr gute Augen habt, dann könnt ihr das gerne hier vorne lesen. Oder besser ist es natürlich, wenn man ihn selber mitlesen kann, auch in seiner eigenen Bibel. Und ich lese mal einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 17, Abvers 16. Ein spannendes Thema, Abschnitt, wie ich finde, weil hier geht es genau darum, wie der Apostel Paulus, worum es hier geht, auf seinen Missionsreisen mit den Religionen umgegangen ist, wo er gesehen hat, dass es so unterschiedliche religiöse Verständnisse gibt. Und das geht dann so. Während aber Paulus, sie, das heißt seine Mitarbeiter, in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt. Der hat sich aufgeregt. Da er die Stadt voller Götzenbilder sah, war offensichtlich in der Stadt ständig irgendwelche Götterstatuen, Götzenbilder aufgestellt. Und dann heißt es weiter, und er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern auf dem Markt, alle an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Sie ergriffen ihn, haben ihn richtig gepackt, und führten ihn auf den Areopag, das ist so ein Platz, wo dann eben auch so Sachen vorgetragen wurden, und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als Neues zu hören, zu sagen und zu hören. Richtig neugierige Leute. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und fing an zu reden. Und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst alles Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Können wir anders mal weiter drüber reden. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer schlossen sich ihm an und glaubten. Unter denen war auch Dionysius, der Areopagit, der Leiter dort, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Da kommt übrigens der schöne Name Damaris her. Heißt jemand Damaris von euch? Da wäre die Wurzel zu finden. Genau. Ein Abschnitt, wo Apostel Paulus unterwegs ist. Vor knapp 2000 Jahren hat das stattgefunden. Auf den Missionsreisen, die der Apostel Paulus gemacht hat. Er selber ist ja ergriffen worden von der Botschaft, vom Evangelium und hat Jesus erfahren in einer unmittelbaren Begegnung dort vor Damaskus, ist zum Glauben an Jesus gekommen und das hat ihn so begeistert, so motiviert, dass er nicht anders konnte, als davon zu reden. Und er hat angefangen, über Jesus zu reden und hat sich aufgemacht und hat Missionsreisen unternommen. Er ist nicht so zu Hause geblieben und hat zu Hause darüber geredet, sondern hat richtige Reisen unternommen, um überall, wo es eben ging, die Menschen anzusprechen und denen den Glauben an Jesus nahezubringen. Und auf diesem Weg ist dieser Apostel Paulus auch nach Europa gekommen. So ist das Evangelium nach Europa gekommen. Früher waren das hier Germanen, die an Götter geglaubt haben, an Voodoo und Wodan. Und verschiedene andere Gottheiten, die es hier in Germanien gab, witzige Sachen an den Gott Donar und so weiter. Jedenfalls, Paulus ist so weit gekommen, dass er auch nach Europa kommt. Und einer seiner ersten Stationen in Europa war Griechenland. Oder überhaupt. Die erste Station in Europa war Griechenland. Und er kommt dann in Griechenland in die Hauptstadt nach Athen. Haben vielleicht so geistig vor Augen, mit der Akropolis da oben. Ja, die es damals auch schon gab, ja, also schöne Bauwerke und so weiter. Jedenfalls, er hat sich offensichtlich verabredet mit seinen Kollegen, mit seinem Team, dass sie sich, weil sie auf unterschiedlichen Wegen unterwegs waren, sich in Athen wieder treffen und da aufeinander warten. Ob er da überhaupt vorhatte, jetzt große Evangelisationsveranstaltung zu machen, weiß ich nicht, aber es ist dazu gekommen. Und dann hat er eben die Zeit so verbracht, als er dort auf sie gewartet hat, dass er einfach mal durch die Stadt geschlendert ist, Sightseeing-Tour gemacht, hat sich die Stadt angeguckt und hat sich nicht schlecht gewundert, dass da eben nicht nur die Akropolis war und die antiken Baudenkmäler und solche Sachen, sondern dass es in der Stadt unglaublich viele Götterstatuen gab. Da hat er wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass dieses Land und diese Stadt so religiös ist. Überall in der Stadt standen solche Götterdenkmäler. Und er stand auf einmal mittendrin in diesem heidnischen Land, wo sie verschiedene andere Götter angebetet hat und hat sich nicht schlecht gewundert. Nicht nur das, wir lesen davon, dass er sich sogar, dass er erregt war innerlich. Wie das sein kann, dass diese Menschen so viele Götter anbeten und Götzendienst betreiben und das hat ihm schon was ausgemacht. Jedenfalls hat er eins gemerkt, dass Griechenland damals multireligiös war. Dass Griechenland damals nicht nur das Land der Dichter und Denker war, dass es dort nicht nur großartige Baudenkmäler und die Olympiade gab, die es auch schon gab, sondern dass es dort ganz viele Religionen gab und dass Griechenland damals multireligiös war. Man nennt Griechenland damals auch das Land der 1000 Götter, weil es so viele Gottheiten gegeben hat. Es war ein multireligiöses Zentrum. Und die Götter, die damals waren, das waren so die griechisch-römischen Götter, die dort aufgestellt waren. Zeus, Jupiter, Venus offensichtlich. Und das war total spannend. Da gab es für jede Gelegenheit gab's andere Götter. Da gab es zum Beispiel einen Gott der Kriege. Und dann gab es einen Gott der Liebe. Und dann gab es, oder Göttin der Liebe. Und dann gab es einen Gott der Diebe. Und der Gott der Diebe war gleichzeitig auch der Gott der Kaufleute. Das war doch sehr, sehr, sehr passend. Jedenfalls ganz viele verschiedene Gottheiten, die dort waren. Und Paulus sieht das und musste sich jetzt irgendwie dazu verhalten. Er wollte Jesus bekannt machen, er hat an Jesus geglaubt und sieht sich auf einmal umgeben von einer Fülle von anderen Religionen, von anderen Gottheiten und musste irgendwie damit jetzt umgehen. Und das finde ich total spannend, wie Paulus damit umgeht, dass da, wo er jetzt ist, in Athen, so viele verschiedene Gottheiten sind. Und ich finde es deshalb spannend, weil das, was damals stattgefunden hat, heute wieder ganz ähnlich ist. Und man sagt heute, dass das erste Jahrhundert nach Christus dem 21. Jahrhundert ziemlich ähnlich ist. Dass wir wieder in die gleiche Situation kommen, dass es eben ganz viele unterschiedliche Religionen gibt, unterschiedliche Kulte gibt. Und wir leben heute ganz ähnlich wie damals genauso auch in einer multireligiösen Gesellschaft. Das kann man auf Schritt und Tritt sehen. Überall, wo du hinkommst, kannst du das sehen, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben. So viele esoterische Läden, wie es in den letzten Jahren so entstanden sind, dass man die überall in den Städten sieht, das ist schon erstaunlich. Wenn du irgendwo ins Internet gehst und es begegnet dir auf Schritt und Tritt überall, wo man merkt, Religion ist ein Thema und wir sind multireligiös. Wir haben natürlich viele Muslime in unserem Land, 3,5 Milliarden Muslime. Und wir diskutieren darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Genau. Aber wir haben nicht nur Muslime, wir haben Hinduisten. Und ganz in der Nähe, wo meine Eltern wohnen, da bei Siegen, da gibt es jetzt einen Hindu-Tempel, der dort entstanden ist, mitten an der Straße. Das ist ganz normal. Wir haben in der Nähe von uns ein buddhistisches Zentrum, wo man richtig sieht, dass es ein buddhistisches Zentrum ist. Nicht nur das. Schamanismus ist eine Sache, die in unserem Land blüht und lebt. Das war ja spannend bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Da haben die, als die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war, das Wunder, da letzte Fußball-Weltmeisterschaft, da haben die Schamanen aus dem Ecuador geholt, um die Stadien spirituell zu reinigen. Ging kräftig durch die Zeitung, großes Bild von so einem Typ, von so einem Schamanen, sah witzig aus und richtig so wie ein Medizinmann, so wie ein Indianer, wie man sich dann die vorstellt. Und der hat dann seinen Spektakel abgezogen, mitten im Stadion und ging durch die Presse, konnte man im Fernsehen sehen und man merkt, okay, so weit ist das nicht weg. Wir sind irgendwie schon auch umgeben von solchen Sachen. Und das Spannende ist heute, dass das gar nicht als Not empfunden wird, dass es so unterschiedliche Religionen ist, sondern dass es geradezu programmatisch gefordert ist, dass jeder das glauben kann, was er will und die Möglichkeit haben soll, auch seine eigenen religiösen Vorstellungen einzubringen. Und man hat sich etwas verändert. Früher war das so, dass Gott irgendwie doch das Vorgegebene war. Aber irgendwie merkt man, dass der Glaube an Gott in den Hintergrund tritt und andere Religionen in den Vordergrund kommen und eigentlich hofiert werden. Wenn du Sonntagabend im Fernsehen guckst, irgend so ein Spielfilm, ne? Ob das so seichte Sachen, du siehst in jedem Film irgendetwas über Buddhismus, hinduistische Ideen von Wiedergeburt oder von Sachen, die man in anderen Religionen praktiziert. Wir sind genauso, mindestens genauso wie damals Paulus in Rom, in Athen, in einer multireligiösen Gesellschaft. Und wir müssen uns fragen, wie gehen wir damit um? Wie kommen wir damit klar, dass es eben nicht mehr so christlich ist in unserem Land, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Religionen und religiösen Vorstellungen gibt? Und von daher finde ich das total spannend, das zu lesen, wie das bei dem Apostel Paulus war, wie er damit umgegangen ist. Und ich würde gerne einfach aus dem, was wir hier sehen in dem Bibeltext, ein paar Leitlinien ableiten, biblische Leitlinien für das Gespräch oder Begegnung mit den Religionen, auch auf im Blick darauf, wie gehen wir damit um, wenn wir uns auf die Ausstellung Weltreligion vorbereiten. Was sind unsere Leitlinien, wenn wir über die anderen Religionen sprechen? Und das ist schon spannend. Man kann das alles negieren, ausblenden, das thematisieren wir gar nicht. Warum sollen wir uns mit den Religionen beschäftigen? Wir verkündigen einfach Jesus. Ist auch ein guter Weg. Aber Paulus ist dem begegnet und hat sich dem gestellt. Und deswegen würde ich einfach mal von Paulus ein bisschen nachvollziehen, wie hat er das gemacht? Wie ist er mit der Situation klargekommen in dem multireligiösen Griechenland? Wie können wir heute damit klarkommen in unserem multireligiösen Land? Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, erste These ist, dass es offensichtlich so war, dass die religiöse Einstellung der Menschen um ihn herum ihm nicht egal war. Und eben nochmal der Satz, den wir eben schon hatten, er war erschüttert oder erregt, als er diese vielen Götterstatuen gesehen hat. Das hat was mit ihm gemacht. Der Paulus war nicht so cool abgebrüht, dass er gesagt hat, juckt mich doch nicht, ist doch egal, lass sie doch glauben, was sie wollen. Er war auch nicht so drauf, dass er gesagt hat, wieso, kann doch alles nebeneinander stehen, ist doch alles gleichgültig. Und wenn alles gleichgültig ist, dann wird es gleichgültig. Dann ist es auch nicht mehr wichtig, sondern er hat eine klare Position gehabt. Heute ist es ja so, dass das so typisch ist, dass man sagt, ist gut, wenn du das glaubst, für dich mag das richtig sein, dann glaubst du halt an Jesus. Und wenn du an Buddha glaubst oder an andere Dinge, ist auch okay, dann stehen wir das nebeneinander. Wir sind ja in dieser Weise heute unglaublich tolerant. Wir haben nur vergessen, was eigentlich Toleranz meint. Toleranz meint eigentlich, dass man selber einen klaren Standpunkt hat und den anderen, obwohl er andere Meinung hat und diametral entgegensetzt, dass man ihn stehen lässt, das trägt, duldet, dass jemand etwas anderes glaubt, aber nicht in der Weise, ist doch egal, ist doch gleichgültig. Für Paulus war das offensichtlich nicht gleichgültig. Es war ihm nicht egal, welche religiösen Vorstellungen die Menschen vor Gott haben. Und vor allen Dingen auch, dass er gesehen hat, trotz aller Religiosität gehen diese Menschen an dem lebendigen Gott vorbei. Trotz aller Religiosität, die ich hier antreffe, kennen die Jesus nicht und kennen nicht die Botschaft von der Gnade Gottes. Und das hat ihn innerlich aufgewühlt. Er sagt, denen fehlt das Wichtigste. Und er wusste ganz genau, was die Leute brauchen, ist nicht mehr Religiosität. Ganz bestimmt nicht. Davon hatten sie genug. Aber was die Leute brauchen, ist, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie das erfassen, was Jesus für sie getan hat. Und ich würde sagen, dass es in unserer heutigen Zeit absolut das Gleiche. Es ist nicht so, dass die Menschen um uns herum nicht religiös sind. Manche sind katholisch, überwiegende Teil hier in der Umgebung sind katholisch oder auch andere Religionen, sympathisieren mit anderen Religionen. Aber ganz viele, obwohl sie sehr religiös sind und erstaunliche Dinge praktizieren und alle möglichen Gegenstände auch in ihrer Wohnung haben, die ihnen irgendwie helfen sollen oder so, gehen sie an dem lebendigen Gott vorbei. Und ich würde sagen, das kann uns nicht egal sein. Wir machen die Ausstellung der Weltreligion, weil es uns nicht egal ist, was die Menschen glauben. Und wir zeigen das auf, was Menschen glauben, um ihnen deutlich zu machen, dass es wichtig ist, an den lebendigen Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, Vergebung von seiner Schuld zu haben und die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen, dass er uns annimmt, uns ewiges Leben schenkt, auch über den Tod hinaus, dass wir wissen dürfen, dass wir gerettet sind. Und deswegen mache ich Mut, dem nicht so gleichgültig gegenüberzustehen, sondern das ganz bewusst auch zu machen und auch innerlich engagiert zu sein. Und dass man auch das irgendwie aufs Herz nimmt, das darf mir nicht egal sein, wenn Menschen einfach irgendwas glauben. Und vielleicht so, dass es uns erregt, innerlich erregt, dass wir aufgeregt werden darüber, dass Menschen eben an Gott vorbeigehen und an Jesus vorbeigehen. Nachvollziehbar? Die erste These? Ich möchte mir das abgucken von Paulus. Und ich wünsche mir seine Haltung. Ich finde das schön, dass das so berichtet wird. Dass sich der Mann, dieser intelligente, wirklich mit weitem Horizont gebildete Mann, aufregen kann. Und dass es ihm nicht egal ist. Genau. Das Zweite ist, weil es dem Paulus nicht egal war, weil es ihm ein Anliegen ist, dass die Menschen Jesus kennenlernen, sucht er das Gespräch mit den Menschen. Er sucht, ist es ihm ein Anliegen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist genau das, was wir auch machen wollen. Wir möchten mit Menschen ins Gespräch kommen, die andere Vorstellungen haben, andere religiöse Vorstellungen haben. Und was der Apostel Paulus hier macht, ist, dass er in die Öffentlichkeit geht. Zunächst geht er in die Synagogen. Ja? Er ging in die Synagoge. Da kannte er sich ganz gut drin aus. Er war ja jüdisch aufgewachsen, war ja Jude und hat immer erst auch den Weg in die Synagoge gewählt, um den Juden das Evangelium zu sagen, seinen Leuten, die aus seiner Kultur kommen. Und das ist ihm auch ganz gut gelungen und hat mit denen gesprochen. Aber dann lesen wir, dass er nicht nur mit den Juden und gottesfürchtigen Nichtjuden, mit den Proselyten gesprochen hat, sondern er sprach täglich, permanent, rausgegangen, um täglich auf dem Marktplatz zu allen zu sprechen, die sich gerade dort aufhielten. Da haben sich wahrscheinlich ein paar mehr Leute aufgehalten als heute hier in Krassau. Da ist das Wetter zu schlecht. Griechenland ist hier viel wärmer. Das Leben hat sich draußen abgespielt. Und er ist zu den Menschen hingegangen. Da, wo die Menschen sind, da ist er auf sie zugegangen, um mit ihnen zu reden. Um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das ist genau, was wir wollen mit der Ausstellung, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen möchten über Jesus und natürlich auch über das, was sie glauben und sie weiterführen an dieser Stelle. Und dann heißt es weiter, auch mit einigen Philosophen. Der hat sich auch mit den Philosophen angelegt, unterhalten. Hochgebildete Leute, offensichtlich damals griechische Philosophen. Aristoteles war ja einer der großen Philosophen, der das Denken geprägt hat, auch bis heute prägt in einer erstaunlichen Weise. Und auch mit den Epikureern und mit den Stoikern kam er ins Gespräch. Der hat sich getraut, mit den Leuten zu reden, wo er wusste, die haben eine ganz andere religiöse Vorstellung. Und deswegen mache ich Mut, dass wir ins Gespräch kommen, mit Menschen, die ganz anders denken, die ganz anders ticken. Und offensichtlich kannte sich Paulus aus damit, dass er mit den Menschen reden konnte, argumentieren konnte. Der wusste offensichtlich etwas von den Epikureern. Wisst ihr was von Epikureern, wie die drauf sind? Was die glauben? Oder von den Stoikern?
Ja, stoisch sind die, die sind egal.
Genau. Stoiker sind so etwas näher. Ne? Da spricht man ja auch, so sprichwörtlich geworden, von der stoischen Ruhe. Wenn jemand so stoische Ruhe hat, den bringt nichts aus der Ruhe. Da kann kommen, was will, dass man einfach an den Schwierigkeiten vorbeiguckt und sowas. Dass man, ne? Aber Paulus traut sich, mit denen zu reden, offensichtlich, weil er sich auskennt. Ich beobachte, dass wir uns oft nicht trauen, mit den Menschen zu reden, mit zum Beispiel mit Muslimen ins Gespräch kommen. Warum? Weil wir keine Ahnung haben davon, was sie glauben. Weil wir uns nicht damit beschäftigt haben. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig und gut, dass wir uns mal mit den Religionen beschäftigen. Dass man mindestens ein bisschen eine Idee hat, was glauben die, um mit ihnen ins Gespräch kommen zu können, um dann auch entsprechend auch mindestens fragen zu können, um was es da geht und ob ich das richtig verstanden habe und so weiter. Deswegen glaube ich, dass so eine Sache wie die Ausstellung Weltreligion nicht nur etwas ist für die Außenstehenden, sondern auch für uns. Also mir hilft das ja auch, zum Verständnis für die Leute, etwas mehr Verständnis zu haben und ins Gespräch zu kommen. Ich habe das bei mir gemerkt, dass es gerade deswegen auch einen Widerstand gegeben hat, mit Leuten über ihre Religion, ihren Glauben ins Gespräch zu kommen, weil ich Angst hatte davor. weil ich einfach zu wenig Ahnung hatte. Ich habe gestern schon mal erzählt von der einen Begegnung mit dem Muslim. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo wir einen evangelistischen Einsatz im Jugendzentrum gemacht haben und haben da eingeladen für eine evangelistische Veranstaltung, die wir machen. Und beide im Jugendzentrum habe ich einen Moslem kennengelernt, netter junger Mann, 31 Jahre alt, Lehrer vom Beruf, also richtig aufgeschlossen. Und der kam tatsächlich in die evangelistische Veranstaltung. Und ich habe dann gepredigt und hinterher habe ich gemerkt, dass er dann wartet, bis er mit mir ins Gespräch kommen kann. Ich war mit einigen anderen im Gespräch und sah, der steht immer noch da, der will ganz offensichtlich mit mir reden. Genau. Und in meinem Kopf ging es dauernd darum, boah, wenn der jetzt kommt und mit mir über Islam und Christentum reden will, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe das mal irgendwann mal in der Schule gelernt oder so, aber ich habe alles vergessen, genau. Und fühlte mich so ohnmächtig und nicht in der Lage, mit dem zu reden. Aber irgendwann ging es nicht anders, dann waren die anderen Gespräche vorbei und er stand immer noch da und kam auf mich zu. Und er hat mich angesprochen und sagte dann, ich fand das total spannend, was du heute gesagt hast, was du gepredigt hast, weil im Islam sehen wir manche Sachen genauso. Und ich dachte, von was redet der jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie die das im Islam sehen. Ne? Und dann habe ich einfach aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, was er jetzt gerade meint, dass ich ihn einfach gefragt habe. Ich habe gefragt, wie seht ihr das im Islam? Und dann hat er mir angefangen zu erklären, wie sie das sehen mit Leben nach dem Tod, im Islam, vom Paradies und so weiter. Und weil ich eben so wenig Ahnung hatte, um jetzt auch irgendwie zu argumentieren, habe ich es einfach weitergemacht und habe weitere Fragen gestellt. Ich habe dem eine Frage nach der anderen gestellt und er hat mir alle Fragen beantwortet. Also ich habe eine Stunde Islamkunde gekriegt von ihm. Er hat mir die Botschaft vom Islam erklärt. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, hättest du dich vorher etwas mehr beschäftigt, du könntest wahrscheinlich jetzt das Gespräch ganz anders führen und ihm helfen, auch das von der anderen Seite zu sehen, Jesus zu verstehen auf dem Hintergrund. Von daher, ich war schlecht vorbereitet. Und das ist echt eine echte Blockade. Paulus war gut vorbereitet, er kannte das und war in der Lage, mit den Menschen zu diskutieren. Und ich glaube, das ist gut und wichtig, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Was für mich einfach ein Trost war, ist, als mir keine Fragen mehr einfielen, dann habe ich ihn dann zuletzt gefragt und gesagt, sag mal, bist du eigentlich glücklich in deiner Religion? Und dann brach das richtig aus ihm raus. Dann sagt er, das ist alles aufgezwungen. Mein Vater hat mich in die Islamschule in die Koranschule geprügelt. Und wenn er nicht da war, hat er sein Bruder, mein Onkel, beauftragt, dass der mich dorthin jagt. Das ist alles aufgezwungen. Und ich wollte das eigentlich nie. Und dann sagt er auf einmal, ich will Christ werden. Wie mache ich das? Und da hatte ich etwas mehr Ahnung davon. Da konnte ich ihm das Evangelium erklären. Haben miteinander gebetet. Und er hat Jesus angenommen. Total stark. Im ersten Gespräch. Und ich dachte, Gott ist so gnädig. Du hast so wenig Ahnung davon. Und trotzdem gebraucht er das, weil eine Sehnsucht bei ihm drin ist, auch Jesus kennenzulernen. Und die ganze Not, die Unzufriedenheit auch ausbrach. Dann war es spannend, dann haben wir ihn einen Monat nicht gesehen. War wie vom Erdboden verschluckt. Nach einem Monat kam er in die Gemeinde wieder, zur Bibelstunde. Und ist dann in der Bibelstunde aufgestanden und hat gesagt, ich habe mich damals vor einem Monat hier für Jesus entschieden. Und ich habe mich bis jetzt nicht wieder blicken lassen, weil ich Angst hatte, ich müsste mich gleich taufen lassen. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, ich möchte mich taufen lassen. Ist das hier möglich? Dann haben wir eine Taufe gemacht, wo wir einige aus der Gemeinde mit christlichem Hintergrund getauft haben und ein Moslem. Das war richtig schön. Ich ermutige dazu, dass wir wie Paulus das machen, dass wir den Kontakt, das Gespräch suchen. Und dass wir das tun können, uns eben auch entsprechend vorbereiten, dass wir uns mit den Religionen beschäftigen. Und jedes bisschen, so wie die Schulung, die wir jetzt gehabt haben, hilft, etwas mehr zu verstehen. Jedes Büchlein, was man liest dazu, hilft, etwas mehr zu verstehen, wie dieses hier was ich gestern schon vorgestellt habe und angeboten habe, was man mitnehmen kann und dass man eben sich damit zu beschäftigen. Das ist eine echt große Hilfe. Genau. Ich gehe einen Schritt weiter. Dritter Leitsatz, den ich von Paulus lerne, ist der: Paulus sucht nach positiven Ansätzen, den Menschen das Evangelium zu erklären. Das finde ich auch total spannend, dass er nicht so drauf ist, dass er irgendwie mit einer Anklage beginnt, dass er sagt, das ist ja alles Mist, was ihr da glaubt, eure Götterstatuen. Nicht kein Angriff, sondern es ist geradezu so, dass er das Gemeinsame sucht und sie abholt bei dem, was sie glauben. Das wünsche ich mir auch, dass ich das kann, so die Menschen abzuholen bei dem, was sie schon glauben und sie weiterzuführen, als einen Schritt auf Gott zu, auf Jesus. Und als dann die Leute dort in Athen den Paulus dann auffordern, dazu Stellung zu nehmen und dort am Areopag was dazu zu sagen, weil sie einfach neugierig sind, was das für neue Lehren sind, die er da verbreitet. Einige, die haben gesagt, was will dieser Schwätzer sagen, was will dieser Körnerpicker, heißt das wörtlich dann übersetzt. Ne? Der Pick hat ja überall irgendwelche Körner rausgepickt aus allen möglichen religiösen Anschauungen, so ähnlich wie heute in der Mystik, wie man das macht, oder in der Esoterik. Jedenfalls fängt er dann an, Vers 22, und sagt: Männer von Athen, ich habe gemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Das ist kein Vorwurf, sondern er sagt, ich habe etwas beobachtet bei euch, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Und sagt, Gottes Verehrung ist grundsätzlich was Gutes. Ihr seid den Göttern zugewandt. Und wir sind hier im gleichen Boot. Ich bin auch Gott zugewandt. Ich verehre Gott. Ich sehe, das tut ihr auch. Findet ihr etwas Gemeinsames? Und dann sagt er weiter, denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Und knüpft dann an einem Altar, wo dann drauf stand, einer davon trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Hat er gesehen, an einer Stelle haben sie einen Gott, den sie nicht genau kennen. Und dann sagt, ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer es ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen und setzt an diesem unbekannten Gott. Mich würde es interessieren, ob der Apostel Paulus das wusste, was dahinter steht mit diesem mit dem Statue dort für den unbekannten Gott. Wie ich Paulus kenne, der hatte sich damit beschäftigt. Da gab es nämlich einen Hintergrund, der überliefert ist, wie diese Statue zustande gekommen ist. Und es war da offensichtlich so, dass es einmal ein Feuer gab in der Stadt, dass Athen richtig von einer Feuersbrunst heimgesucht wurde. Und dann haben die Stadtältesten aufgefordert, die Leute, die Bevölkerung aufgefordert, jeder soll zu seinem Gott rufen, dass Gott uns da Hilfe schafft. Und dann haben die angefangen, zu ihren Göttern, zu ihren, jeder, an was er geglaubt hat, zu beten. Und dann soll ein alter jüdischer Rabbi aufgestanden sein und hat gesagt, das bringt alles nichts. Ihr müsst zu dem Gott beten, den ihr nicht kennt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat ihm von dem lebendigen Gott, von dem Schöpfer Himmels und der Erde erzählt und hat sie aufgefordert, zu diesem Gott zu beten. Und das haben die gemacht und Gott hat das Gebet erhört, das Feuer ist ausgegangen und sie waren alle glücklich, dass das war, aber anstatt jetzt nur an diesen Gott sich zu wenden, haben sie dann einen weiteren Altar dazu gestellt, einen zu den 999, den sie schon hatten, und haben dann einen Altar dorthin gestellt, dem unbekannten Gott. Genau. Aber jedenfalls finde ich das schon spannend, dass der Apostel Paulus das so macht, dass er anknüpft an dem, wo er sieht, da gibt es schon was. Da gibt es Anknüpfungspunkte. Und man kann in jeder Religion auch solche Anknüpfungspunkte finden. Zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Animisten würde ich sagen, ihr glaubt an Gott und ich habe verstanden, dass ihr sogar glaubt, dass hinter diesem Gott ein Gott steht, der Schöpfergott steht. Und dass man darüber mit ihnen ins Gespräch kommt. Und sagt, ich glaube auch, dass es Gott gibt. und dann, dass man darüber ins Gespräch kommt. Oder auch an anderen Stellen, wo es eben um Moral geht in den Religionen, wie wir es gestern hatten bei Konfuzius und so, dass man sagt, euch ist es wichtig, moralisch gut zu leben. Ihr sucht einen Weg, wie das gelingen kann. Das ist auch mein Anliegen. Und die Bibel sagt da ganz viel dazu, dass man diese Dinge aufgreift. Jetzt, was mir auffällt, ist, Paulus holt die Menschen dort ab bei dem, was sie glauben und wissen. Und ich lese mal ein paar Verse dazu. Apostel 17, Vers 3, da sagt er, was ihr ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Und dann zählt er einige Dinge auf, die sie bereits kennen. Ja? Und zum Beispiel in Vers 24 heißt dann, ihr wisst, dass Gott, der die Welt gemacht hat, niemals in Tempeln wohnen kann. Es gibt eine Vorstellung, ein Wissen von Gott. Ihr wisst das eigentlich. Und er knüpft bei dem, was sie wissen, an. Ihr wisst, dass Gott es nicht nötig hat, von Menschen bedient zu werden. Und argumentiert mit ihren Argumenten, wo ein Dichter von ihnen, ein griechischer Dichter, das gesagt hat, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichter gesagt haben, denn wir sind auch seine Nachkommen, sein Geschlecht. Ja? Wenn wir nun Gottes Nachkommen sind, kann Gott nicht gleichzeitig die Erfindung von uns Menschen sein. Jedenfalls, er knüpft an das, was sie kennen und führt sie an dieser Stelle weiter. Er fordert sie auf, weiterzudenken. Und das ist mein Wunsch, dass Menschen von ihrer religiösen Vorstellung aus weiterdenken, weiterfragen und dass wir ihnen helfen, auf dem Weg weiterzufragen. Genau. Vierter Punkt. Das vierte Punkt heißt für mich hier, Paulus stellt dann Gott als den Schöpfer vor, der sich in Jesus geoffenbart hat. Und sagt damit, es gibt nachvollziehbare Fakten. Wir müssen an dieser Stelle nicht im Ungewissen bleiben, im Ungefähren bleiben. So nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht. Man kann etwas wissen von Gott. Es geht hier nicht nur um Ansichten und Meinungen, sondern um nachvollziehbare Fakten. Denn, und das ist das, was Apostel Paulus sagt, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Gott hat sich geoffenbart. Er hat sich zu erkennen gegeben. Und aus diesem Grunde können wir etwas Verlässliches wissen über Gott, weil Gott sich selbst zu erkennen gegeben hat. Und das kann man sehr schön nachvollziehen, auch wenn man sonst die Bibel ein bisschen kennt und auch in den anderen Religionen. Gott hat sich geoffenbart, zum Beispiel in der Natur. Wir hatten gestern schon mal die Bibelstelle, Römer 1, Vers 19, wo es heißt, seit der Erschaffung der Menschen sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf das, auf den unsichtbaren Gott, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Das heißt, dass man Gott an den Werken der Schöpfung erkennen kann, dass sich Gott in der Schöpfung offenbart hat. Das ist aber nicht das Einzige, sondern es geht weiter. Gott hat sich geoffenbart und auch über diese Offenbarung sprechen andere Religionen, zum Beispiel im Judentum, auch im Islam, dass Gott sich erkennen gegeben hat bei Menschen, dass Gott sich dem Abraham vorgestellt hat. Und abrahamitischen Religionen, auch selbst der Islam ist eine abrahamitische Religion, die davon ausgeht, Gott hat sich zu erkennen gegeben. Und Abraham hat Gott gekannt, Isaak, die Propheten. Und zum Beispiel gerade bei den Muslimen ist es total spannend, an dieser Stelle anzufangen und zu sagen, davon spricht der Koran, dass Gott sich zu erkennen gegeben hat, geoffenbart hat, den Vätern, den Propheten. Und dann eben, dass sich darüber hinaus Gott geoffenbart hat in Jesus. Dass man eben von da weiterführt und sagt, Gott hat sich am deutlichsten, am klarsten geoffenbart in Jesus Christus. Und dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns Gott zu zeigen, das sagt er selber. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So deutlich. Und er sagt uns das, was Gott wichtig ist und wie Gott über uns denkt. Gott hat sich geoffenbart. Und von daher ist mir diese Sache gerade auch in der Ausstellung total wichtig, auch deutlich zu machen. Wir können überhaupt nur etwas über Gott wissen. Wir können überhaupt nur wissen, was richtig oder falsch ist im Blick auf die Religionen, weil Gott sich geoffenbart hat. Wir selber könnten gar nicht aussagen über Gott. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Ich kann doch Gott nicht überprüfen. Ich kann doch Gott nicht nachweisen und beweisen, wer er ist. Wenn sich Gott nicht selbst zu erkennen gegeben hätte, dann hätten wir alle keine Ahnung. Wir würden einfach vor einem Rätsel stehen. Aber weil sich Gott geoffenbart hat, deshalb gibt es Sicheres. Und das mache ich in der Ausstellung dann auch gerne deutlich. Zum Beispiel mit so einem Exponat. Das ist jetzt ein Exponat aus der Ausstellung. Das, was wir dann in der Abteilung 12, da hinten, wo es darum um den Religionsvergleich geht und sowas, dann drin haben. Und es gibt da eine Geschichte, das sogenannte Elefantengleichnis. Kennt ihr das? Vielleicht schon mal gehört. Manche haben das in der Schule gelernt, wo es einen Religionsvergleich gibt. Und zwar geht dieses Elefantengleichnis zurück auf Siddhartha Gautama Buddha. Finde ich auch spannend, dass das jetzt gar keine christliche Geschichte ist, sondern eine Geschichte, die aus dem Buddhismus kommt. Und da sollen eines Tages Schüler von Buddha zu ihm gekommen sein und haben gesagt, warum gibt es denn eigentlich so viele unterschiedliche Vorstellungen? Warum beten die Menschen so unterschiedliche Götter an? Wie zum Beispiel auch im Hinduismus, wo es 330 Millionen Götter gibt und jeder sucht sich seine aus. Warum gibt es so unterschiedliche Religionen? Und dann hat der Buddha gesagt, okay, die Frage, die möchte ich nicht jetzt oberflächlich beantworten, sondern hat die Antwort richtig zelebriert, richtig dargestellt. Und hat dann in der Stadt, wo sie gerade unterwegs waren, auf dem Marktplatz einen Elefanten geholt. Und allen war klar, ein Elefant ist ein religiöses Symbol. Der Elefant wurde sowieso verehrt. Elefantengott Ganesha haben wir gestern gehabt. Es war völlig klar, dass er eben jetzt etwas über Gott oder unser Gottesverständnis deutlich machen will. Und dann hat er zu dem Elefanten blinde Bettler geholt. Und dann hat er blinde Bettler, da gab es jede Menge da in der Stadt, Augenkrankheiten waren weit verbreitet, auch heute noch, genau, geholt und hat diese blinden Bettler aufgefordert, sie sollen sagen, was ein Elefant ist. Und hat die den Elefanten betasten lassen. Und der eine hat dann eben ein Bein gefasst bei dem Elefant und der sagt, ein Elefant ist eine Säule. Danke, okay, gut. Der andere hat das Ohr erwischt und er sagt, der Elefant ist so wie ein Palmwedel, Palmblatt. Okay, gut, auch interessant. Der andere hat den Rüssel erwischt und er sagt, ein Elefant ist ein bewegliches Rohr. Und der andere den Stoßzahn. Und hat irgendwas von einem spitzen Gegenstand erzählt. Der andere hat den Schwanz erwischt und hat gesagt, das wäre ein Pinsel. Und der andere hat dann über den Bauch gestreichelt und sagt, ein Elefant ist eine komische, behaarte Wand. Jedenfalls jeder hat was anderes gesagt. Und dann hat Siddhartha Gautama seine Schüler gefragt und sagt, warum sagt denn hier jeder was anderes? Und dann hat er sie so lange zappeln gelassen, bis jemand auf die richtige Antwort kam. Was ist die richtige Antwort? Genau. Die waren blind. Und es war ihnen gar nicht möglich. Die haben einen Teil erfasst und haben etwas beschrieben, aber sie konnten nicht erfassen, was ein Elefant ist. Einfach, weil sie die Sinne nicht dafür hatten. Und genau das ist unsere Situation, wenn wir über Gott nachdenken. Wir können von uns aus gar nicht das erkennen. Wir haben diese Sinne nicht dafür, um Gott zu erfassen. In der Situation sind wir Menschen alle gleich. Es sei denn, es passiert etwas. Und das ist das, was wir meinen, was wir mit Offenbarung meinen. Angenommen, es geschieht das Wunder, dass dem Blinden Augenlicht geschenkt wird. In dem Augenblick sieht er, das ist das, natürlich war ich dumm. Das war doch, das war ja vielleicht ein Teilaspekt, aber ich habe das doch gar nicht erfasst, um was es geht. Und dass einem Blinden die Augen geöffnet werden, das kann man richtig mit Offenbarung bezeichnen, dass die Augen offen sind und dass man das erkennen kann. Und das finde ich total stark, dass Gott uns die Augen geöffnet hat für seine Wirklichkeit, dass er sich so geoffenbart hat, dass wir es sehen können, dass wir es erfassen können, dass wir Jesus anschauen und wissen, wer Gott ist, dass er uns Gott geoffenbart hat. Genau. Und diese Geschichte macht überhaupt nur Sinn aus der Perspektive von einem Sehenden, was seine Schüler eben gehabt haben. Die konnten das nachvollziehen, dass das eben so der Fall ist. Und wir versuchen einfach, Offenbarung zu beschreiben. das, was Gott getan hat, dass er sich selber geoffenbart hat, dass er sich uns zu erkennen gegeben hat. Man kann es auch anders machen. Ich habe noch ein Exponat hier und das würde ich euch auch gerne mal zeigen, was dann auch in der Ausstellung sein wird. Das ist eine persische Schatztruhe. Gegenstand. Und in diesen Schatztruhen werden oft wertvolle Gegenstände aufbewahrt. Schmuck, Geld, Silber oder Gold. Und wie ich euch kenne, ihr seid wahrscheinlich neugierige Leute, ne? Und wollt wissen, was da drin ist. Genau. Und deswegen würde ich gerne sagen, guck doch mal nach. Guck mal rein. Geht nicht auf? Genau. Geht nicht auf? Ja. Das ist genau, was ich hören wollte. Dass man sagt, ich kann das nicht. Ich kann es nicht öffnen. Weil ich habe jetzt auch ein bisschen nachgeholfen und habe meinen Finger darauf gehalten, dass das nicht aufgeht. Man könnte es auch genauso gut abschließen, dass man auch sagt, ich weiß den Schlüssel, aber ich habe den Schlüssel verloren. Aber es ist trotzdem offen. Genau. Aber einfach, dass man eben sieht, okay, wir wollen das erkennen. Wir wollen wissen, was da drin ist. Wir wollen wissen, wie die Zusammenhänge sind mit Gott und Menschen, dass wir das Richtige glauben können. Aber wir sind nicht in der Lage dazu, das aufzumachen. Es gibt einen anderen Weg. Ich habe nämlich den Schlüssel davon verloren. Genau. Ich weiß, wie das aufgeht und es könnte ja so was anderes sein. Nicht, dass du das aufkriegst, sondern ich mache es für dich auf. Aber dann ist der Unterschied der, nicht du hast es entdeckt, hast das Rätsel gelöst, hast da durchgeblickt, sondern ich habe es dir gezeigt. Ich habe es dir zu erkennen gekommen. Ja. Und das ist eben genau das, was Gott getan hat. Wir selber sind nicht in der Lage, das zu erfassen, aber Gott selber hat es zu erkennen gegeben. Ne? Und deswegen mache ich es aber einfach auf, dass du reingucken kannst, was da drin ist. Ja. Was da drin ist, ist jetzt nicht Silber oder Gold, sondern was wir hier drin haben, ist ein kleines Heftchen, was wir dann gerne auch weitergeben, auch in der Ausstellung. Ne? Dass die Leute das mitnehmen. Und dieses kleine Heftchen heißt Gott persönlich kennenlernen. Was davon ausgeht, man kann Gott persönlich kennenlernen. Man kann eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Und in dem kleinen Heftchen wird beschrieben, wie das gehen kann. Eben weil Gott uns liebt. Und weil er uns Menschen zugewandt ist, dass er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er liebt uns, aber auf der anderen Seite auch das Problem, dass etwas zwischen Gott und uns steht, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Der ganze Schatz ist rausgefallen. Das heißt, der Hinweis, dass man das ruhig mal durchgehen kann, dass jeder sich so ein Häppchen mitnehmen kann dafür, um das selber auch nachzuvollziehen und auch weiterzugeben, auch darin. Hier ist sehr schön eben beschrieben, man kann Gott kennenlernen und das, was zwischen Gott und uns steht, die Sünde, kann ausgeräumt werden. Einfach deswegen, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, weil er sich dafür eingesetzt hat, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und wenn man das im Glauben annimmt und sagt, dass ich möchte gerne in der Verbindung mit Gott leben, dann kann man das sehr, sehr, sehr bewusst machen, dass man eine Entscheidung trifft für Jesus und für den Glauben. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Genau. Von dem, was der Apostel Paulus dort in Athen, was ihm offensichtlich wichtig war, nicht nur, dass er ins Gespräch kommt, nicht nur, dass er zeigt, was richtig oder falsch ist und einen positiven Ansatz hat, sondern er will, dass die Menschen eine Entscheidung treffen für ihn. Und das ist ja auch spannend, wie wir das hier lesen, dass er dann den Leuten sagt, bis jetzt hat Gott die Unwissenheit, über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen, doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich zu ihm zu kehren. Richtig an der Aufforderung, eine Umkehr zu vollziehen. Sich auf der einen Seite abkehren von den Götzen, sich hinkehren, umkehren, mit dem lebendigen Gott zu rechnen. Das heißt, der Apostel Paulus spricht hier öffentlich davon, dass die Menschen sich bekehren sollen. Bekehrung ist offensichtlich eine wichtige Sache. Bei dem ersten Vortrag, den er dort in Athen gehalten hat, sagte den Leuten, dass sie sich bekehren müssen. Finde ich total spannend. Und dass nicht er das sagt, sondern Gott gebietet den Menschen, dass sie Buße tun. Das ist sein Gebot und auch gleichzeitig Angebot an uns, dass wir eine Entscheidung treffen für ihn. Und es geht um nicht mehr oder nicht weniger. Auch wenn ich so Ansätze mache mit der Ausstellung Weltreligion, geht es mir nicht darum, mit den Leuten nett irgendwie über Religion zu diskutieren. Und zu sagen, guck mal, ich bin Christ und du bist anderes. Und es ist total spannend, sich damit zu beschäftigen und wie auch immer. Mein Anliegen ist es, genau wie bei dem Apostel Paulus, dass Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen, dass sie sich Gott zuwenden, dass sie sich bekehren. Und offensichtlich war das so, dass hier in Athen das einige gemacht haben. Nicht alle. Da merkt man, das war ganz schön gespalten. Andere haben sich auch ironisch darüber hinweggesetzt. Da heißt es in Vers 32, einige lachten. Die haben richtig ausgelacht. Spinner, religiöser Spinner. Kann uns passieren, auch wenn wir über Religion sprechen, dass Menschen tatsächlich lachen. Oder andere, die haben das dann auf die lange Bank geschoben. Die haben dann gesagt, wir würden gerne später darüber noch mehr hören. Können wir später nochmal drüber reden. War interessant, gut. Auch können wir später nochmal drüber reden. Schöne Ausrede, ne? Ich bin in Österreich aufgewachsen, da sind die Leute freundlich, die würden nie Nein sagen, sondern die würden sagen, können wir später nochmal drüber reden. Danke, richtig nett, können wir später nochmal reden, aber eigentlich ist es eine Ablehnung. Aber dann heißt es auch, unter ihnen war, dass einige sich ihm anschlossen und zum Glauben fanden und unter denen war Dionysus, der Areopagit, der da zuständig war für den ganzen Laden, der offensichtlich der Vorsteher, hoch angesehene Leute und auch Frauen. Und von einer wissen wir sogar den Namen, das ist die Damaris. Man merkt, jetzt wird es richtig persönlich. Jetzt geht es nicht nur um die Leute in Athen, sondern jetzt geht es auf einmal ganz konkret um Einzelne. Ob Einzelne eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dass die Damaris eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, das ist so richtig gut. Und deswegen würde ich es gerne auch dann auch so zuspitzen bei der Ausstellung. Es geht um den Einzelnen. Und dass wir dafür beten, dass Einzelne eine Entscheidung für Jesus treffen, die wir dann auch namentlich kennenlernen, unsere Brüder und Schwestern in Jesus sind. Das ist mein Gebet und mein Anliegen, dass das geschieht. Ich wünsche mir, dass wir von der Haltung geprägt sind, wie der Apostel Paulus sie hatte, bei dem, wenn wir dann die Ausstellung vorstellen und darüber mit den Leuten reden und ihnen versuchen, mit den Exponaten das deutlich zu machen, um was es geht. Und dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen Religion und dem Evangelium, dass Jesus sich uns zugewandt hat und dass wir mit ihm leben können. Genau. Okay, so viel. Zu viel? Können wir mitgehen? Danke.